Ja, ihr Lieben, ihr wisst das, der ein oder andere, der hier war, ich hatte schon mal gesagt, ich habe mal an anderer Stelle schon sozusagen mit Gott gerungen und den Deal gemacht, wenn du mir ab 11 Uhr nicht das Mikrofon in die Hand gibst zur Predigt, dann predige ich nicht. Oder ich predige über etwas ganz anderes und mache eine Geschichte, die viel kürzer ist. Jetzt könnte ich natürlich auf dem ansetzen, wo Antje gesprochen hat und ich, Antje, du hast gesagt, dass du dir wünschst, dass es wie eine Predigt ist. Und ich sage, es war viel Reisebericht, aber in der Mitte steckt eine Predigt, ein so tiefer Kern, der mich so ergriffen hat. Und ich finde, das ist der Sinn unseres Lebens mit Jesus Christus. Die Versöhnung weiterzugeben und die Menschen in die Versöhnung zu führen. Die Menschen mit ihrem eigenen Leben, mit ihrer Vergangenheit, mit dem zu versöhnen. Die Liebe Gottes, ihnen zu verschenken. Insofern könnte ich die Predigt jetzt ganz kurz halten, mich jetzt eigentlich auch schon wieder hinsetzen. Aber ist es nicht das nicht wirklich? Wir haben nicht die Schuld unserer Vorfahren, die tragen wir nicht. Aber die Last tragen wir doch. Und wir haben Verantwortung, weil wir sind die Generation, die reden kann. Wir sind die Generation, die leben. Wir sind die Generation, die es in Jesus Christus weiterleben und weitergeben kann. Wir sind die Generation, die eine Kette an Prozessen unterbrechen können in Jesus Christus. Wir können uns von bitteren Wurzeln trennen. Wir können die bitteren Wurzeln aus anderen Menschen herausnehmen durch Jesus Christus und das, was Jesus uns in seiner Liebe gibt. Deshalb, dein Reisebericht war eine Predigt. Aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich die Situation, dass ich eine Predigt vorbereitet habe und wie ich schon sagte, manchmal ringe ich dann und heute habe ich auch gerungen. Und mir ist der Satz zugefallen, ich habe es dir aufs Herz gelegt und jetzt zieh es durch. Also heute ist nichts mit hier liberal und so weiter. Und ich meine, wir sind hier auf dem Erdgeschoss. Es ist unproblematisch. Ihr wisst, bei Paulus ist so jemand aus dem Fenster gefallen, als er so lange gepredigt hat. Ob es mir gelingen würde, den wieder zum Leben zu erwecken, ob Gott mir das geben würde, weiß ich nicht. Deshalb bin ich froh, wir sind heute auf Erdgeschossebene und nicht eben auf dem Obergeschoss. Der Predigt vom letzten Sonntag und außerdem Zeit Classic läuft. Also hey, seid froh, solange ihr hier sein dürft. Es kommt sowieso der größere Teil von hier nicht pünktlich nach Hause. Also ihr seid hier gut aufgehoben. In der Predigt vom letzten Sonntag wurden wir von Toni Großhauser schon wirklich in exzellenter Weise, wie ich finde, in den Epheserbrief eingeführt. Wir haben etwas von der Historie der Städte und Gemeinden erfahren. Wir haben Paulus kennengelernt in seinen Reiserouten. Wir haben über frühkirchliche oder frühchristliche Entwicklung etwas gehört, etwas von Geschichte erlebt, den Artemis-Tempel in Ephesus als ein siebtes Weltwunder der Antike kennenlernen dürfen. Und wir haben Paulus ein wenig auch näher kommen dürfen, ihn kennengelernt. Toni, du hast uns ihn als einen brillanten Denker und so erleben wir ja auch seine Briefe und sein Leben, das er uns widerspiegelt, aber gleichzeitig auch als einen eliteausgebildeten Schriftgelehrten dargestellt. Und hier möchte ich einfach nochmal an diesen Epheserbrief 1 andocken, weil wenn du dich mit dem Epheserbrief im zweiten Kapitel beschäftigst und das autark tust und das erste Kapitel dabei nicht genügend würdigst, dann wird es ein bisschen schwierig. Und außerdem dadurch, dass wir haben ja uns schon unterhalten, Toni, außerdem, dass es beim letzten Mal wirklich seine Einführung in den Epheserbrief und die ganze Geschichte war. Und das, was wir über die Verheißung dort hören können in diesem Brief, nicht so viel Raum hatte, wie es vielleicht möglich ist, möchte ich einfach da nochmal andocken und dann auf das Thema Erwählung kommen. Aber wenn wir über Verheißung reden, dann will ich, um den Kontrast einfach groß zu machen, einfach um den Kontrast mal richtig stark zu machen. Das ist ja so, wenn man schwarz und weiß hat, ist der Kontrast und das, was man in schwarz und weiß erlebt, doch oft sehr viel stärker. Und ich bekam in den letzten Tagen, zum Glück fiel diese Mail gleich bei mir in den Spam, aber ich bekam eine Mail und mir wurden Verheißungen, Offenbarungen angekündigt, dass ich mit Glück und engelhaften Geheimnissen zu Geld kommen würde und dass diese drei Offenbarungen und drei Geheimnisse sogar kostenlos für mich zur Verfügung gestellt werden würden und mein Leben völlig verändern würden. Lasst uns lieber zügig weitergehen, weil diese falschen Verheißungen, von denen sollten wir uns wegwenden, hinwenden zu den wirklich wahren Verheißungen und diese Verheißungen von denen haben wir letztes Mal schon ein bisschen geschmeckt. Es sind einfach großartige, es sind überwältigende, es sind göttliche Zusagen, die wir im Epheserbrief hören, und es lohnt sich einfach nochmal daran lang zu gehen. Ich würde fast vorschlagen, schließt die Augen und hört einfach mal zu. Also wer das Wort sehen will und mitlesen will, soll es gerne tun, aber vielleicht lohnt es sich einfach mal in sich hineinzugehen. Paulus schreibt, Gott selbst hat mir dieses Geheimnis offenbart. Gott hat mir tiefen Einblick in seinen Plan gegeben. Und hey, darauf hoffe ich auch in dieser Predigt. Nämlich, dass Gott nicht nur mir, sondern dir, jedem Einzelnen, wirklich diesen seinen Plan offenbart, uns Einblick in seinen Plan gibt. Lass dich also inspirieren, lass dich ermutigen, öffnet eure Herzen und lass dieses Wort hineinfallen und gibt Raum, damit das Wort nicht umsonst gesprochen ist. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Christus Jesus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Und das alles zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, dass er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hat er sich vorgenommen und so hat er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Fassen wir es mal kurz zusammen. Wir haben Anteil an der himmlischen Welt durch Christus in der Fülle des geistlichen Segens. Wir sind Erwählte für ein geheiligtes und untadeliges Leben in der Gegenwart Gottes und seiner Liebe. Der Heilige Geist ist uns wie eine Anzahlung Gottes der erste Teil unseres Erbes geschenkt. Uns ist der Heilige Geist gegeben. Gott gibt uns damit so etwas wie ein Siegel als Bestätigung. Er verbirgt sich für unsere Erlösung. Wir sind Söhne und Töchter, Königskinder durch seine Gnade. Gott schenkt uns alle nötige Weisheit und Einsicht. Die Betonung liegt auf nötige. Liebe und Annahme können wir nicht aus Verdienst, sondern durch Gnade verstehen. Gott kündigt die Vereinigung von allem, was im Himmel und das, was auf der Erde ist, an. Als Erbe, die wir unsere Hoffnung auf Christus setzen, sind wir dafür bestimmt, zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beizutragen. Hey, hier steckt eine so überwältigende Kraft in diesen Worten von Paulus, ich weiß nicht, wie geht's euch damit, aber ich empfinde, dass es ihm förmlich abzuspüren ist, wie er im Heiligen Geist erfüllt, es gar nicht mehr anders kann, als es rauszupowern und hinzuschreiben und zu verewigen. Mögt ihr einmal kurz aufstehen und euch einfach euren Nachbarn, euren Leuten hinter euch, vor euch zuwenden und ein bisschen von dem, was da steht, zusprechen und einfach gegenseitig wirklich diese Ermutigung zusprechen. Du bist eine Erwählte, du bist ein Erwählter, du bist ein Erlöster, du bist eine Königstochter, du bist ein Königssohn. Könnt ihr das einfach mal im Moment machen? So, ihr Lieben, lasst uns weitermachen. Im Epheser 3, und wir werden ja später noch in der Predigtserie darauf kommen und darüber stoßen, aber manchmal liegt ja in der Wiederholung auch die Chance. In Epheser 3 können wir lesen, dass Paul das Ganze so quasi zusammenfasst. Ihr werdet befähigt, mit dem Heiligen zusammen die Breite und Länge und Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Und so werdet ihr immer mehr erfüllt werden von der ganzen Fülle Gottes. Und mit dieser Begeisterung im Herzen, mit dieser Begeisterung möchte ich einfach weitergehen und zu dem zweiten Thema meiner Predigt kommen, nämlich der Erwählung, der Prädestination, wie man auch dazu sagt. Im Epheserbrief 1 spricht Paulus davon, dass Christus uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt hat mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart erfüllt von seiner Liebe. Ich möchte jetzt zunächst einmal den ersten Teil des zweiten Kapitels aus dem Epheserbrief mit euch lesen. Hier ernüchtert Paulus, gibt uns so ein bisschen wieder Bodenhaftung, weil wir schon langsam in unserer Begeisterung wegschweben. Und er zeigt uns die völlige Abhängigkeit von Gott ab. Epheser 2, 1 bis 10. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr habt euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und war dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute an denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Das klingt jetzt schon fast wie eine Strafpredigt, oder? Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit dem Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Christus Jesus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas sich großtun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Zwei Dinge fallen mir hier besonders auf. Er hat uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben und es ist an uns, das Vorbereitete auszuführen. Und hier komme ich jetzt auf eine Frage, die schon so manche Spaltung und Rivalität in der Kirche und in den Kirchen hervorgerufen hat. Was hat oder was ist nun eigentlich gemeint? Wer ist denn nun gemeint? Alle Menschen, denn Gottes Wunsch und Ziel ist es, dass alle Menschen gesund werden, heil werden, heiles Land einnehmen, den Heiland kennenlernen und sich ihm zuwenden? Oder vielleicht nur einige Menschen, nicht weil sie sich selber für ihn entschieden haben, sondern weil er einige wenige nur auserwählt hat. Ist dein Gottesbild, dass Gott manche Menschen liebt und sie als seine Kinder annimmt und andere verstößt? Jakob und Esau, den einen habe ich geliebt und ihr kennt das Wort, den Satz, den anderen habe ich gehasst. Wenn man das Wort, dem Wort nochmal nachgeht, dann findet man eine etwas andere Übersetzung und könnte auch sagen, den habe ich verstoßen. Aber trotzdem klingt es nicht gerade wie Annahme. Und wie hört es sich dann für dich an, wenn Jesus gemäß Johannesbrief im 15. Kapitel sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Ist alles irgendwie ein bisschen verstörend, oder? Man kann da schon in Zweifeln kommen. Was meint Gott da nun eigentlich wirklich? Jesus wählt aus und einige sind dafür bestimmt, ihn kennenzulernen und ihm nachzufolgen und andere nicht. Und dann führt man ja weiter, wenn das so ist. Dann sind also einige verdammt und hatten gar keine Wahl. Aber wie passt das zu dem Epheserbrief? Der Reformator Dr. Martin Luther bezeichnet den Willen des Menschen nicht deshalb als unfrei, weil er von Gott bestimmt ist, sondern weil er nicht von Gott bestimmt sein will und sich freiwillig im Gefängnis seiner Sünde und Verblendung befindet und diesen Zustand sogar für sich selbst als Freiheit empfindet. Er, Luther, sieht das Heil in der Wiedergeburt, in der göttlichen Neuschöpfung der Kreatur. Und dazu kann der Mensch zwar nichts beitragen, aber er kann sich freiwillig dafür entscheiden, weil Gott uns zu souveränen Persönlichkeiten gemacht hat. Der französische Reformator Johannes Calvin, die beiden sind sich ja nie begegnet, wie man hört, aber haben in etwa in der gleichen Zeit gelebt. Calvin dagegen vertritt die Auffassung, dass Gott in seiner Allmacht auch gegen den Willen des Menschen handelt und damit einige aus Gnaden auserwählt und andere nicht. Eine Kurskorrektur durch den freien Willen des Menschen schließt er aus, weil es würde die Allmacht Gottes, die Allmächtigkeit, die ihm so am Herzen liegt, ein Streiter für Gott den Herrn, ist da keine Frage. Der hat eine Leidenschaft und er war Jurist und ist eher von einer logischen Seite gekommen. Und zwar wenn, dann muss das auch so sein. Also Indiziennachweis sozusagen. Eine Kurskorrektur durch den freien Willen des Menschen schließt er aus. Daraus ergibt sich, dass nach dieser Prädestinationslehre von Calvin Gott nur die Rettung weniger Menschen will, weil ja nur wenige Menschen gläubig werden. Also die nicht gläubig werden können, das kann ja nicht gegen den Willen Gottes sein, weil Gott ist ja allmächtig. Sie werden vorher erwählt, die anderen nicht. Also in der Schlussfolgerung, wenn ich jetzt Calvins Logik folge, hat Judas Jesus verraten. Er war nach dem Willen Gottes Nachfolger und Jünger Jesu, aber er war genauso auch nach dem Willen Gottes der Verräter. Es steht in der Bibel, dass in Judas der Teufel fuhr. Also ein erwählter Verräter? Kann es das sein? Also so wie ich die Bibel jetzt verstehe, gibt es keine Zwangserwählung und auch keine Zwangserrettung und auch keine Zwangsverdammnis. Ich kann nicht erkennen, dass Jesus nur eine bestimmte Zahl von Erwählten wollte und dass er nur für eine bestimmte Zahl an Erwählten gestorben ist. Mein Verständnis ist, dass Gottes Liebe bedingungslos ist und er uns die Entscheidung für ihn überlässt. Also es auch aushält, wenn wir uns nicht für ihn entscheiden. Uns aber als souveräne Persönlichkeit geschaffen hat und er bereit ist, uns in seiner unwiderstehlichen und vorauseilenden Gnade, aber ohne Heilszwang zu begegnen. Heilsgewissheit haben wir dann, wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen. Wenn wir daran glauben, dass er der Sohn Gottes ist und dass wir ihn mit seinem Namen bekennen. Diese Gewissheit treibt uns nicht in die Sorglosigkeit, in die Beliebigkeit. Das ist damit nicht gemeint. Es geht nicht um Allversöhnung, es geht nicht um Beliebigkeit, es geht nicht um Sorglosigkeit. Aber ebenso, eben halt, wie es darum nicht geht, soll uns doch Gottes Bild nicht in Angst treiben. Unser Gott ist ein liebender und nicht bedrohlicher Gott. Ich bin so froh, dass ich das in meinem Leben erkennen durfte, weil ich bin anders sozialisiert worden. Und wenn wir von Ehrfurcht sprechen, dann sprechen wir nicht von Furcht, sondern dann haben wir den Begriff Respekt und Ehre in unserem Herzen. Unser Bild von unserem liebenden göttlichen Vater ruft bei uns eben nicht Angst, sondern Dankbarkeit, Lebenslust und Freude hervor. Wer an das Gute glaubt, weiß auch, dass es das Böse gibt. Wer an Gott glaubt, weiß auch, dass es den Teufel gibt. Aber wer ist der Sieger? Der Teufel ist ein gefallener Engel. Wenn überhaupt, dann können wir ihn auf der Ebene von Gabriel vielleicht sehen, aber nicht auf der Ebene von Gott. Wir dürfen ihn nicht überhöhen. Wir dürfen ihn nicht stark werden lassen. Wir dürfen ihn nicht zu stark in unserem Leben betonen. Aber trotzdem ist es eine Realität, dass es das gibt. Die Bibel ist voll davon. Die Bibel zeigt uns das, auch diesen Kontrast. Deshalb sollten wir uns dem auch stellen. Aber nicht in einer falschen Betrachtung und am Ende noch den Eindruck haben, als wenn das alles von Gott so gewollt war. Ich glaube, Gott hat auch oft Tränen in seinen Augen. Und wenn ich das so sage, dann stelle ich damit überhaupt nicht die Allmacht Gottes in Frage, weil über allem steht Gott und Jesus Christus. Und ich denke auch, dass wir die Bibel in ihrer Ganzheitlichkeit betrachten dürfen. Wir können nicht einfach nur das Wort herausnehmen und sagen, ja, über Jakob und Esau gibt es die Geschichte. Mit dem, den einen habe ich geliebt und den anderen habe ich verstoßen. Ja, das ist ein Stückchen Realität. Und wenn Paulus das an einer bestimmten Stelle zitiert, dann hat das auch seinen Grund. Aber er zitiert es an einer Stelle, um deutlich zu machen, dass Gott es ist, dass wir nicht aus Verdienst der Werke, sondern wirklich aus Gottes Willen heraus Erwählte sind. Aber wir können auch nicht auslassen, und das tun wir gerne, dann ist nämlich Esau schon fast der Teufel und in der Verdammnis. Wer sagt das denn? Wo steht das, dass Esau in der Verdammnis ist? Esau hat sich mit Jakob versöhnt. Das blenden wir bei diesem Bild oft gerne aus. Ist jemand, der so vom Teufel ist, in der Lage, sich zu versöhnen mit einem Mann Gottes, Jakob, der auch ja seinen Weg gegangen ist? Also hey, da gibt es ja auch einiges zu berichten. Aber aber das müssen wir doch alles betrachten. Deshalb, ich glaube, es ist ein großes Geheimnis in dem, was Gottes Gedanken sind. Und ich glaube, dass ich sie mit meinem kleinen Kopf nicht erfassen kann, weil sonst wäre das Reich Gottes so klein wie mein Kopf. Aber ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht einzelne Sätze nehmen und sie zu einer Wahrheit erklären und die Wahrheit des ganzen Evangeliums und der ganzen Bibel dabei nicht im Blick behalten. Und das ist eine große Gefahr. Sie führt oft auch in die Gesetzlichkeit. Und deshalb, gleichwohl dürfen wir die Liebe Gottes annehmen und im Johannesevangelium steht es ja, denn Gott hat die Welt seiner Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, für sie, dieser Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren ist. Unser Glaube an Jesus Christus ist geprägt von Dankbarkeit, von Heilsgewissheit und von Freude und nicht von Angst und Sorglosigkeit, weil wir seine Liebe annehmen dürfen und sie erwidern. Mal die nächste Folie, bitte. In der Vineyard-Bewegung vertreten wir eine Überzeugung oder Überzeugungen, die man in der theologischen Welt Armenianismus nennt. Armenianismus. Das ist eine relativ frühzeitliche Definition über Grundsätze unseres Glaubens, die mal definiert worden sind, und die lesen sich so. Menschen sind von Natur aus nicht fähig, etwas für ihre Erlösung zu tun. Die Erlösung ist nur durch Gottes Gnade möglich. Menschliche Werke können die Erlösung nicht bewirken und nicht dazu beitragen. Die Erwählung durch Gott hängt vom Glauben an Jesus Christus ab. Die Erlösung durch Christus gilt allen Menschen. Gott lässt zu, dass die, die nicht glauben wollen, seiner vorauseilenden Gnade widerstehen. Die Erlösung kann wieder verloren gehen, da sie vom fortgesetzten Glauben an Jesus Christus abhängt. Und aus dieser Grundlage unsere Erwählung zu verstehen, nämlich in der völligen Abhängigkeit von Gott, aber auch in der Gewissheit, dass er jeden von uns in seiner Liebe sucht und sein Leben, ein Leben in der Beziehung mit ihm anbietet, kann ich diese Worte vollständig unterstreichen und unterschreiben. Angst und Sorglosigkeit haben dort dann keinen Raum mehr, sondern eben Dankbarkeit über Heilsgewissheit in Jesus Christus und die Freude darüber, mit ihm unterwegs sein zu dürfen. Die Frage der doppelten Prädestination, der eine ist erwählt, der andere ist verdammt, greift mich nicht mehr an, sondern die Gewissheit über die Geborgenheit, den Halt, den ich in Jesus Christus finde, richtet mich auf, gibt mir Mut, Lebensmut. Freude ergreift mich und die Leidenschaft und das Feuer, das Jesus in mir angezündet hat, begeistert mich. Die Perspektive auf ein ewiges Leben mit ihm, das schon jetzt beginnt und nicht irgendwann kommt, sondern jetzt da ist, gibt mir Halt und Zuversicht. Und indem ich mich ihm hinwende, habe ich Gewissheit, dass er sich mir schon längst hingewendet hat. Die vorlaufende Gnade, mit der Gott unser Vater uns begegnet, macht mich glückselig und rührt mich an, weil sie eben seine Liebe widerspiegelt. Sie befreit mich aus jeder Sklaverei und Selbstgeißelung. Letzte Folie. Auf dieser Grundlage nehme ich seine Verheißung wahr. Mein Leben mit Gott ist nicht nur Ponyhof, ist nicht nur Wolke 7, aber ich entdecke den tiefen Sinn meines Lebens mit Jesus Christus. Weil wir Anteil an der himmlischen Welt durch Christus in der Fülle des geistlichen Segens haben. Wir Erwählte für ein geheiligtes und untadeliges Leben in der Gegenwart Gottes und in seiner Liebe sind. Uns der Heilige Geist wie eine Anzahlung gegeben ist. Gott sich für unsere Erlösung verbürgt. Wir Liebe und Annahme nicht aus Verdienst, aber durch Gnade verstehen und annehmen dürfen. Gott uns alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt. Wir Söhne und Töchter, Königskinder durch seine Gnade sind. Als Erben, die wir unsere Hoffnung auf Christus setzen, dafür bestimmt sind, zum Ruhm seiner Macht und seiner Herrlichkeit beizutragen. Ihr Erwählten, ihr, die ihr euch zu Christus bekennt, ihr Söhne und Töchter des Höchsten, ihr, die ihr Anteil habt an der himmlischen Welt durch Jesus Christus in der Fülle seines geistlichen Segens, ihr Erlösten, euch ist die Liebe und die Annahme durch die Gnade, die unser wunderbarer Gott uns gibt, zugesagt. Ihr werdet mit aller nötigen Weisheit und Einsicht beschenkt. Du Erbin, du Erbe, der du deine Hoffnung auf Jesus Christus setzt. Du bist bestimmt zum Ruhm seiner Macht und seiner Herrlichkeit. Ist das nicht wahnsinnig? Ist das nicht schön? Ich wünsche dir, dass du deine Bestimmung mit Leidenschaft folgst und dass sie dafür sorgt, dass sich das Himmelreich ausbreitet, wo du bist. Amen.